Ja, heute Morgen geht es um einen persönlichen Brief von Jesus an eine Gemeinde, an eine Kirche. Und ich habe dem den Titel gegeben, der Kampf um die erste Liebe. Normalerweise heisst das so ganz lapidar, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Der Brief, es gibt 7 Briefe, Jesus hat 7 Briefe geschrieben, persönliche Briefe, an 7 Gemeinden, die real existiert haben. Und das lesen wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Übrigens, die Offenbarung ist mein Lieblingsbuch. Ich weiss nicht, dass ein paar von euch reagieren jetzt, gerade ein bisschen merkwürdig, genau. Es ist tatsächlich mein Lieblingsbuch. Und ich habe vor, ab dem 4. April je am Freitagabend eine 6-teilige Reihe zu machen mit verschiedenen Themen aus der Offenbarung. Und ich habe vor, nächste Woche euch ein Mail zu schreiben, wo die Informationen drin sind und wo wir so ein paar Sachen aus der Offenbarung anschauen. Jeweils am Freitagabend ab 7:30 und auch ins Gespräch kommen. Ich bin jetzt gerade heute Morgen wieder fertig geworden. Ich bin jetzt gerade zufällig dran. Ich habe heute das letzte Kapitel vom Neuen Testament gelesen, über das neue Jerusalem im Himmel. Ich habe mich richtig gefreut heute Morgen. Ich war schon richtig berührt gewesen. Genau. So, gehen wir da weiter. Also, jetzt gehen wir geografisch ein bisschen in die heutige Türkei. Und wir sehen da, die verschiedenen Gemeinden. Der Ursprungsort dieser Post, wo die Gemeinden hier bekommen haben, ist die Insel Patmos. Der Johannes, der die Briefe dann übermittelt hat, wo die Botschaft von Gott bekommen hat, der war auf dieser Insel, weil er verfolgt worden ist, weil er verbannt worden ist. Er selber ist durch den Jünger Johannes, er war Bischof und hat eben hier in dieser Region hat da mit diesen Gemeinden zu tun gehabt. Er hat mit ihnen gelebt, mit ihnen geredet. Die Briefe, die Offenbarung hat er geschrieben gegen den Schluss von der Regierungszeit vom Kaiser Domitian. Und der Domitian hat bis ins Jahr 96 regiert. Und das war ein Christenverfolger gewesen. Und man nimmt darum, etwa 94, 95 hat er die Offenbarung geschrieben. Dann ist er wieder zurückgekommen. Man nimmt die letzten Lebensjahre hat er in Ephesus verbracht. Und hat dann dort das Johannesevangelium aufgeschrieben und die Johannesbriefe. Ephesus, da schauen wir jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen eine besondere Stadt. Ich habe das hier so notiert, ich habe nachher auch ein Skript hinten dran. Das Skript ist so ausführlich, das würde für 2 Predigten lang. Ihr könnt das mitnehmen oder nachher später vom Internet herunterladen. In der Apostelgeschichte 18 und 19 ist von Ephesus gedreht, der Paulus ist dort und es ist beschrieben, was er dort erlebt hat. Dann gibt es den Epheserbrief, auch den hat Paulus geschrieben. Das ist dann gut 30 Jahre, bevor der persönliche Brief von Jesus an die Gemeinde gekommen ist. Im 1. Timotheus 1,3 wird es kurz erwähnt und eben in der Offenbarung kommt Ephesus vor. Ich weiss nicht, es könnte sein, dass jemand von uns schon mal zu Ephesus war, ich noch nie. Aber das ist sehr interessant. Man hat noch einige Sachen, die übrig geblieben sind aus der damaligen Zeit und man sieht noch etwas von dieser Grossartigkeit, von dieser Stadt. Zum Beispiel die Bibliothek vom Zensus. Es heisst, es sollen da 12'000 Schriftrollen gewesen sein. Das ist eine riesige Menge. So eine Schriftrolle hat einen unbeschreiblichen Wert gehabt, viel mehr als heute ein Buch, also vielleicht so wie heute vielleicht 1'000 Bücher oder so. Dann hat es in Ephesus auch ein Amphitheater gegeben mit 24'000 Sitzplätzen und von dem aus die Hafenstrasse hat in Hafen geführt, den Haupthafen. Ephesus war sozusagen das Tor zu Kleinasien und der Hafen ist aber versandet, jetzt kann man vom ursprünglichen Hafen 8 Kilometer weit spazieren, bis man dann ans Meer kommt. Dann gibt es Überreste vom Tempel vom Domitian. Und ihr gehört richtig, der Kaiser Domitian hat hier einen Tempel gehabt. wo er arbeitet worden ist. Als Kaiser. Er hat sich als Herr und Gott bezeichnet und ist eben ein Christenverfolger gewesen, weil Christen, die haben einen anderen Gott gehabt. Die haben nicht ihn als Gott genommen. Aber ich möchte das einfach mal sagen, um ein bisschen zu zeigen, in welcher Welt damals Christen gelebt haben. Und da ist die sogenannte Marmorstraße von Ephesus. Und da kommen wir zum ganz zentralen Punkt, zum Artemis-Tempel. Der muss sehr grossartig eindrücklich gewesen sein, dass er galt als eines der sieben Weltwunder. Und da drin ist Artemis beheimatet gewesen, eine Statue. Da seht ihr ein Bild. Wenn ihr da seht, so diese Statue, da sind die ganz mickrigen kleinen Leute. Das ist ein riesiger Tempel gewesen, wo die Leute rein sind und wo eben ihre Göttin arbeitet worden ist. In der Apostelgeschichte 18,19 könnt ihr dort nachlesen, dort ist das auch ein Thema, die Artemis oder die Diana. Also, Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asien und hat dort mal schon, man schätzt, zwischen 200 und 500.000 Einwohner gehabt. Also, das war nicht ein Dörfchen. Der Haupthafen war es, dann natürlich griechische internationale Kultur, weil vier Hauptrouten sind durch die Stadt durchgegangen. Also die ganze Welt sozusagen ist dort vorbeigekommen. Das war wirklich ein Kulturmix. Zusammen mit Jerusalem und Athen hat Ephesus als eine von diesen drei heiligen Städte gegolten im Altertum. Dann eben der Artemis-Kult und der Kaiserkult ist da beheimatet gewesen. Und da ist dann eine Gemeinde entstanden. Das ist schon ein Bild von der Artemis. Da weiß man nicht so genau, was das ist, ob das X Brüste sind oder sonst etwas. Da diskutieren scheinbar die Gelehrten darüber. Übrigens, Diana ist der griechische Name und Artemis der römische Name. Sie ist Göttin von der Jagd und der Fruchtbarkeit. Und in Apostelgeschichte 1935 sieht man, dass die Anhänger geglaubt haben, dass die Statue vom Himmel gefallen ist, dass es ein Bild ist, das vom Himmel oben herabgekommen ist. Neben den heidnischen Hintergründen, die den Alltag völlig prägt haben, ich habe dann da so ein bisschen Abhandlung gelesen über Ephesus, das hat den ganzen Ablauf prägt. Die haben auch Umzüge gemacht, also vielleicht noch ein bisschen intensiver als bei uns bei der Fasnacht. Aber da hat es dann auch ein paar ganz wenige christliche Überbleibsel. Das soll ein Taufbecken sein, wo man gefunden hat. Und das Symbol hat man auch gefunden. Es könnte sein, dass einzelne von euch das einmal hinten am Auto hatten. Das heisst Ichthys. Das Ichthys-Symbol ist im 2. Jahrhundert aufgetaucht. Und ist ein christliches Symbol. Und Ichthys heisst Fisch. Da könnt ihr lesen: Jesus Christus, Theou Hyas Soter. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. So kann man das zusammenfassen. Das ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis. Und das Fischsymbol fasst das Bekenntnis zusammen. So. Jetzt gehen wir zu dem Brief und zu den verschiedenen Briefen. Also Jesus redet da, er als der Herr der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde, hat eine Botschaft an die Gemeinde. Stell dir vor, Jesus will uns einen Brief schreiben. Die Viva Chile Liestl. Was würde er recht da drin schreiben? Mir nimmt es noch Wunder. Denn die Briefe sind immer an den Engel der Gemeinde gerichtet. Und da tun die Ausleger auch Verschiedenes interpretieren da drin. Was ist der Engel der Gemeinde? Engel, Angelos, heisst eigentlich auch Bote oder Beauftragter. Und ich gehe jetzt davon aus, dass da die Gemeindeleiter gemeint ist oder eigentlich vor allem die Hauptverantwortliche der Gemeinde. Weil, wenn es an einen Engel, der im Himmel irgendwo ist, einen Brief geschrieben hat, hätte die Gemeinde eigentlich nicht viel davon gehabt. Genau. Und die Sendschreiben, diesen Briefen gibt man verschiedene Bedeutungen. Einmal gelten die für die Gemeinde damals, für Ephesus, wo dort war. Dann gelten die Briefe für Gemeinden von allen Zeiten. Der Brief an Ephesus gilt auch für uns. Der gilt auch für die Viva Chile Liestl. Und dann gilt er auch für mich persönlich. Ich kann das, was Jesus der Epheser geschrieben hat, kann ich für mich persönlich nehmen. Für mein Leben. Für mein Glaubensleben. Und dann gibt es einige, die sagen, ja, das gilt auch prophetisch über die ganze Geschichte der Kirche, von Anfang an, von Erweckung bis zum Schluss, Laodicea, der Abfall. Aber das stimmt meiner Meinung nach nicht so ganz, weil es gibt, meine ich heute, allerlei verschiedene Kirchen, super lebendige, völlige Erweckung, dann aber auch Tote, dann kompromissvolle und so. Mit uns, es gibt alles. Darum das mit der Kirchengeschichtsentwicklung sehe ich nicht so. Die Offenbarung, habe ich da geschrieben, ist ein seelsorgerlicher Brief. Überrascht euch vielleicht auch, aber es ist wirklich sehr viel drin, wo unseren Glauben stärkt und uns ermutigt. Nur so nebenbei, ich habe mal alle Verse erzählt und zugeordnet in der Offenbarung. Über Gerichtsankündigung und Gericht ist genau 22,4%. 77,6% sind andere Sachen in der Offenbarung. Nur schon mal zum Sagen. Genau. So. Und da heisst es, glückselig ist, der liest und die hören die Worte der Weissagung oder der Prophetie und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Oder eigentlich die Zeit ist nahe, man könnte übersetzen wortwörtlich, der Moment kann bald da sein. Die wären glückselig gepriesen. Wie in der Bergpredigt, glückselig sind, so und so, das ist die gleiche Seligpreisung, das ist eine Seligpreisung, die sich mit dieser Botschaft befassen. Und heute Morgen machen wir das ein Stück weit. Also, ihr seid glückselig. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Genau. So. Jetzt gehen wir in den Brief rein. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchten umhergeht, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten und bist nicht müde geworden. Wenn man einfach das, was Jesus da dieser Gemeinde übermittelt, einmal so entgegennimmt, könnte man denken, perfekte Gemeinde. Voll da, klar ausgerichtet, aktiv, entschieden, die machen was, da läuft etwas, alles cool. Und Jesus findet das auch gut. Das ist doch schon mal was. Vielleicht habt ihr ein bisschen gestutzt da, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, Jesus, das ist im Kapitel 1, wird Jesus vorgestellt. Und da ist jetzt ein Bild davon, die sieben Leuchter, die stellen sieben Gemeinden dar und die Sterne, die sieben in der Hand, das sind die sieben Boten, Engel, Gemeindeleiter, die in seiner Hand sind. Jesus ist nicht mehr ein Kind. Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Jesus ist nicht mehr in Niedrigkeit. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und als der wird er dann wieder kommen. Und ich denke, wenn wir die Offenbarung lesen, merken wir etwas von dieser Hoheit, von dieser Herrlichkeit von Jesus. Wir haben das Lied gesungen vom Lamm. Er ist Löwe und Lamm. König und Herr, der Herr aller Herren, das ist Jesus. Das ist Gegenwart. Das ist die Realität, die jetzt ist. Und ich finde, das könnte uns helfen für die Zeit, in der wir drin leben, dass er regiert, dass er der Herr ist, dass das nicht zu viel ist für ihn. Und er kommt völlig mit unseren Entwicklungen. Er hat da kein Problem damit. Er hat schlussendlich alles im Griff. Er weiß, was läuft und er wird wiederkommen. Wir können wirklich in ihm, an ihm uns ausrichten und da drin geborgen sein. Jetzt nochmal zurück zu Ephesus. Schauen wir doch mal ganz kurz an, was haben die für Einflüsse gehabt. Und mir hat es gedacht, als ich mich mit dem ein bisschen befasst habe, die sind eigentlich zum Teil in einer ähnlichen Situation gewesen wie wir auch. Also da in Ephesus war viel Reichtum gewesen. Da sind viel Waren gekommen, Handel. Das war eine reiche Stadt gewesen. Dann eben Artemis-Kult, Kaiserkult, Tempel und so weiter. Und der Artemis-Kult hat auch darunter bestanden, dass man zu Tempelprostituierten gegangen ist und die geschlechtliche Vereinigung hat als Gottesdienst gegolten. Wenn du dir das mal vorstellst, in dieser Kultur war das so geprägt gewesen. Das war der Einfluss gewesen, wo die Gemeinde drin gelebt hat. Dann die Nikolaiten, das war auch noch so ein Thema, die haben auch Einfluss gehabt. Und da hat der Clemens von Alexandria geschrieben, der hat um 200 herum gelebt, also bis 210, dann ist er gestorben, der hat geschrieben, sie gaben sich wie Böcke dem Vergnügen hin und führten ein ausschweifendes Leben. Und der John MacArthur hat in seiner Studienbibel geschrieben, ihre Lehre vertrete die Gnade und machte aus der christlichen Freiheit eine Lizenz zum Sündigen. So. Das war auch der Einfluss gewesen. Und es hätte können sein, dass Lehrer und Apostel, die sich als Apostel ausgehen, genau das vertreten haben. Das war also ganz ein deutlicher Einfluss gewesen, der sehr stark in die Gemeinde hineingewirkt hat. Internationalität, klar. Multikulti, das war dort schon gewesen. Dann heidnische, voll heidnische Kultur, Ethik, die alles andere als Hintergrund hatte, nur nicht die Bibel. Ganz klar, dann auch Philosophie, die damalige Wissenschaftswissen haben sie gehabt. Dann verschiedene Lehren, die total gegen das waren, was sie mitbekommen haben als Evangelium. Und der Druck, zum Teil der Verfolgungsdruck. Da sind sie gewesen. Das ist die Gemeinde in dieser Situation. Und ich finde, die haben gekämpft, die mussten kämpfen, die mussten sich schützen. Und im Epheserbrief, an dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, ist ja die Waffenrüstung beschrieben. Kapitel 6, 10 bis 18, das war ihr Schutz, das waren ihre Waffen. Da hat Gott ihnen die Kraft gegeben, die Macht, die Autorität und die Ausrichtung, die sie gebraucht haben, um in diesen Einflüssen Stand zu halten. Jesus lobt die Gemeinde. Er sagt, ich weiß, wo du lebst, ich weiß, was du machst, ich weiß, du bist unermüdlich im Einsatz, ich sehe deine Ausdauer, ich sehe auch, wie du nicht falsche Lehren duldest. Du prüfst, du hast Unterscheidungsfähigkeit, du haltest es aus wegen mir, du bleibst dran, du gibst den Glauben nicht auf, auch wenn Druck kommt von außen und du bist nicht müde geworden. Also die Gemeinde, kann man sagen, so in den 60er Jahren entstanden und jetzt 30 Jahre später kommen sie den Brief von Jesus über. Sie sind aktiv. Sie haben nicht zurückgeschreckt, obwohl Gegenwind gekommen ist und ihnen ins Gesicht geblasen haben. Man hat sich auf sie können verlassen. Sie waren ausdauernd, also nicht nur Strohfeuer, mal schnell, schnell und nachher wieder gar nichts mehr. Die sind dran geblieben. Ich finde das bemerkenswert. Die haben einen klaren Kurs gefahren. Die haben Unterscheidungsgabe gehabt, Fähigkeit, die haben genau gewusst, was gehört da dazu, was nicht, was wollen wir in unserer Gemeinde drin haben, was nicht. Und dann sind sie leidensbereit gewesen. Sie waren bereit gewesen, zu leiden für Jesus. Ich würde sagen, schlussendlich hätte es sein, das Einzige von ihnen musste bereit sein, alles, was sie haben, zu verlieren, ins Gefängnis zu wandern, verbannt zu werden oder vielleicht sogar umgebracht zu werden. Also die haben gewusst, beim Glauben, das geht schon um etwas. Da hat man schon entschieden sein. Gehe ich in die Kirche oder nicht? Nicht wie wir heute Morgen, ich glaube, ihr seid da irgendwie nicht belästigt worden, es ist keine Polizei rumgestanden, niemand hat gesagt, geht wieder heim, sonst wäre er angeklagt. Nicht so. Man kann einfach kommen und da sein. Und sie sind dran geblieben. Der Brief geht jetzt aber noch weiter. Jetzt kommt der erste Teil. Das große Aber, könnte man sagen, kommt jetzt. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Doch es spricht für dich, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer ein Ohr hat, höre das, was der Geist den Gemeinden sagt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Jetzt kommt Tadel vor Jesus. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Frage, was ist die erste Liebe? Nehmt euch doch einen Moment Zeit mit eurer Nachbarin, eurem Nachbar, darüber zu reden, was ist das, die erste Liebe? Oder woran sieht man das, ob die erste Liebe da ist oder ob sie nicht mehr da ist? Probiert das einmal ein bisschen im Gespräch herauszufinden. Aber ich könnte sagen, vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe auch probiert, das ein bisschen herauszufinden, was die erste Liebe sein könnte. Es steht eben nicht genau da, was das ist. Aber du, Reto, hast uns da ja gut ein bisschen reingeführt am Anfang. Einfach so ein bisschen, wie man von etwas begeistert ist. Oder vielleicht denkt ihr auch an den Anfang von eurem Glauben zurück. Oder wo noch einmal verliebt gewesen sind oder noch sind. Für mich hat die erste Liebe damit zu tun, mit einer echten, tiefen, inneren Ergriffenheit. Ich bin irgendwo gepackt, ich bin irgendwo ergriffen. Da passiert innerlich etwas. Dann gehört für mich dazu, das ist eine Überzeugung, und zwar eine Überzeugung, die lebensverändernd ist, die eine Auswirkung hat in meinem Leben. Ich lebe anders, wenn ich die erste Liebe habe, als wenn ich sie nicht habe. Dann hat es natürlich mit Liebe zu tun. Und Liebe wird vom Heiligen Geist gewirkt. Und zwar das höchste Gebot ist Liebe zu Gott, nachher kommt Liebe zum Nächsten. Und ich finde, wenn du Jesus liebst, liebst du auch seine Leute. Im ersten Johannesbrief, da redet jetzt Johannes wieder drüber, der hat ja dort in dem Brief geschrieben, in diesen Kapiteln 3, 4, 5 und so, er sagt, du kannst ja schon sagen, du liebst Gott, aber wenn du deinen Bruder nicht liebst, liebst du Gott auch nicht. Dann liebst du eigentlich nur deine Vorstellung von Gott. Aber nicht Gott selber. Wer Gott liebt, in dieser ersten Liebe, also Gottes Geist führt uns dazu, unsere Geschwister zu lieben. Also auch die Schwester natürlich, nicht nur der Bruder. Und gemeint, Jesus hat sein Leben für dich und mich gegeben und Jesus hat sein Leben für die Gemeinde auch gegeben. Und darum lieben wir auch die Gemeinde. Das ist eine Herzensangelegenheit. Da bewegt sich innerlich etwas. Auch wenn wir an die Gemeinde denken. Dann meine ich, dass das eine Auswirkung hat auf Prioritätensetzung in unserem Leben. Und vielleicht kann man das einfach kurz zusammenfassen, ein Wort, Feuer. So. Es lebt, es brennt. Das Kerzchen brennt, es ist nicht ausgelöscht. Und wenn die erste Liebe weg ist, ist weh, das Kerzchen brennt nicht mehr. Das Feuer ist weg. Man kann das jetzt auch ein bisschen verschieden interpretieren. Jesus wirft das der Gemeinde vor. Er tadelt die Gemeinde. Du bist weggekommen von dem. Anders denkt, heisst das. Weißt du was? Ich will, dass du in dieser Liebe immer lebst. Ich gebe dir das, was du brauchst, damit die Liebe das Feuer immer brennt. Das muss nicht aufhören. Nach 10 Jahren nicht, nach 20 Jahren nicht, nach 50 Jahren nicht. Das kann immer noch brennen. Das kann immer noch da sein. Das kann leuchten. Deine Augen können noch leuchten, wenn du etwas hörst von Gott. Also, ihr Problem ist, sie haben die erste Liebe verloren und er sagt, denk darüber nach, wo du gewesen bist, wovon du gefallen bist, heisst es wörtlich. Weil sie sind abgekommen davon, sie haben sich wegbewegt, sie haben es nicht einmal gemerkt. Für sie war das gar kein Problem, sie haben es schlicht nicht gemerkt. Das war für sie gar kein Thema. Sie hatten keine Einsicht, also sind sie auch nicht umgekehrt. Sie haben gar nicht mehr daran gedacht, sie haben das völlig übersehen. Und wahrscheinlich durch den Brief, blab, sind die Augen aufgegangen. Es kann sein, dass sich Routine eingespielt hat. Die sind geistlich gereift, sie sind geistlich gewachsen, sie können mit ihren Schwierigkeiten umgehen, die sie da hatten, mit der Irrlehre, mit dem Druck, mit allem. Haben die das geschafft und haben vielleicht gedacht, wir schaffen das, wir haben das im Griff. Es gibt Routinen, es gibt Tradition, sie haben vielleicht falsche Prioritäten gesetzt. Es kann sein, dass sie möglicherweise ein hartes Herz entwickelt haben, gerade auch in der Abwehr von allem Falschen. Das war übrigens ein Problem der ganzen Kirchengeschichte, dass die Kirchen sich sehr darauf konzentriert haben, alles falsch abzuwehren, haben sie gemacht, aber dabei erstarrt sind. Sehr viele das Leben verloren haben. Das war von der ersten Liebe nicht mehr viel. Da ist nachher eine Hierarchie entstanden, da sind riesige Kathedralen entstanden. Aber das, die erste Liebe. Es könnte auch sein, dass sie gemeint haben, so, wir wissen, was recht ist und nicht recht ist, wir haben Klarheit, wir können Lüge und Wahrheit unterscheiden und es könnte sein, dass die Tradition nachher eine übermächtige Rolle angefangen hat zu spielen. Und schon im Epheserbrief, ich tue jetzt das nicht weiter ausführen, aber im Epheserbrief ist Liebe zehnmal, kommt das Wort Liebe zehnmal. Und ihr seht einfach da zu allen ihren Problemen, die sie jetzt haben, wo Jesus ihnen vorwirft, gibt es im Epheserbrief Abschnitt, wo genau ihnen würden helfen, das Problem zu lösen. Also sie hätten schon mal einen Brief bekommen von Paulus. Jetzt kommen sie noch allein über von Jesus. Und vielleicht erinnern sie sich an den anderen und gehen dann wieder dort zurück. Und Jesus sagt ihnen auch, denk nach, kehr um, handle wieder so wie am Anfang. Und Jesus sagt dann auch in dem Sinne, er ist sehr differenziert. Ich freue mich darüber, dass du das Werk von den Nikolaiten hassest. Er sagt nicht, dass du Nikolaiten hassest. Nicht Menschen hassen, sondern das, was sie tun. Mit dem stimmen sie mit Jesus überein, weil er hat die Werke von ihnen auch nicht gern. Und der Brief schließt dann eigentlich mit dem, also gegen das Ende heisst es, wer ein Ohr hat, der höre. Und wenn ich da hineinschaue, wir alle haben zwei Ohren, also lasse doppelt. Gell? Man sagt immer, wir haben zwei Ohren, eins Maul, doppelt so viel hören, wie man redet. Ja, je nachdem, genau. Das Ganze hat auch Konsequenzen und eine Verheißung. Jesus sagt, ich werde, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich den Leuchter von seiner Stelle stoßen. Das heisst, ihr werdet als Gemeinde sterben. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr als Gemeinde sterben. Sie können das alles im Griff haben, sie können das alles organisieren, das geht weiter. Sie haben es im Griff, sie sind gut, sie haben Fähigkeiten, sie machen weiter. Ich habe schon mal überlegt, hätten wir wirklich ein Problem, stellt euch mal vor, der Heilige Geist würde sich jetzt aus unserer Gemeinde zurückziehen. Was wäre denn? Würde das genau gleich weiterlaufen wie bis jetzt? Das wäre Katastrophe. Stell dir vor, der Heilige Geist würde sich zurückziehen. Jesus würde sich jetzt zurückziehen, wie bei Laodicea. Dort heisst es, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er hat gesagt, ich bin schon gar nicht mehr bei euch in der Gemeinde, ich bin vor der Tür. Würden wir das merken, wenn Jesus nicht da wäre? Ich glaube, wir würden es merken. Ich glaube zum Beispiel auch in der Gebetswoche, wir hätten das gemerkt, wenn Gott gar nicht da gewesen wäre. Das hätten wir gemerkt. Das wäre leer und hohl gewesen. Ich glaube, Jesus sagt das nicht einfach so mit dem Blick von oben herab, sondern mit einem Herz, das wehtut, weil er hat sein Leben für die Gemeinde in Ephesus gegeben. Die Verheißung ist, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Und vom Baum des Lebens, da lesen wir dann wieder im Neuen Jerusalem, ganz am Schluss von der Offenbarung, da sehen wir, wie es ausgeht. Wo das endet, wie sieht die Gesamtbilanz aus? Und die Epheser haben ja dann auch die ganze Offenbarung bekommen und die haben das können lesen. Und wenn du die liest, und ich meine, wenn wir ein bisschen etwas verstehen aus dem letzten Buch, dann kommen wir zur Einsicht, dass wir sagen, für Jesus lohnt sich alles. Ich will dort auch dabei sein, beim Neuen Jerusalem. Ich will vom Baum des Lebens essen. Ich will vom Wasser des Lebens gratis trinken. Ich will Jesus sehen, wenn er da ist, wenn wir mit ihm zusammen sind. Für das lohnt sich alles. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Botschaft, von der Offenbarung. Jetzt kommt es darauf an, was du mit dem allem machst. Nicht mit dem, was ich dir sage, sondern mit dem, was Gott dir sagt. Was sagt dir Gott? Was ist Botschaft an dich von dem Brief? Was ist für dich da dran? Nehmen wir uns einen Moment von der Stille und ich schließe dann mit dem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir für den Brief, für den persönlichen Brief von dir an Ephesus, an unsere Gemeinde, auch zu uns persönlich, zu mir. Danke vielmals. Danke auch für die Deutlichkeit und danke aber auch für die Verheißung, die da drin ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Herz hast für deine Kinder, für deine Gemeinde, dass dein Herz brennt, dass du selber die Liebe nie verloren hast, nie aufgegeben hast. Und Herr, du bist bereit, uns die auch wieder zu schenken. Und ich bitte dich, schenke uns die, mach uns bereit, uns auch wieder ganz neu von dir beschenken zu lassen, dich und deine Nähe zu suchen. Und uns von dir, deinem Wort, von deinem Heiligen Geist wieder neu anzünden zu lassen.